Willkommen bei Pop Rocky, dem Popcast mit unseren Heldinnen und Helden der 80er und 90er. Bei uns sprechen die Stars über ihre größten Erfolge und verraten private Einblicke rund um die bekannten Ereignisse aus Film, Musik und Fernsehen. Und hier ist euer Host, Pop Rocky Chefredakteur Christian Kallenberg.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist sie also, die erste Folge des Poprocky Popcasts. Ich freue mich sehr, dass wir gleich für die Premiere einen so prominenten Gast wie Marian Gold von Alphaville gewinnen konnten. Marian hat uns zu sich nach Hause eingeladen und erzählt die Geschichten hinter den großen Hits seiner Band wie Big in Japan und Forever Young. Wir sprechen aber auch über weniger bekannte Momente der Bandgeschichte und natürlich auch über das neue Alphaville-Album Eternally Yours. Los geht es aber mit einem ganz besonderen Pop-Rocky-Moment aus dem Jahr 1984. Viel Spaß. Hallo Marian.
Grüß Gott, hi, wie geht's?
Noch gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch heute, denn wir reden über Alphaville, wir reden über euer neues Album Eternally Yours und wir reden natürlich auch über die 80er und die Anfänge von Alphaville. Und Alphaville und Pop-Rocky gehen ja ziemlich lange zurück. Wir haben hier rausgegraben eine Seite aus Pop-Rocky von 1984. Da habt ihr den goldenen Hammerschlumpf gewonnen als bester Musik-Act des Jahres, war es, glaube ich. Es muss eine relativ legendäre Preisübergabe gewesen sein, denn auf der Seite aus Pop-Rocky sieht man Prinz Charles, der euch die Trophäe in die Hand drückt. Marian, was ist damals passiert?
Das war einfach ein Zusammentreffen von Kopie und Original, würde ich mal sagen. Also wir waren die Originale, Prinz Charles war die Kopie. Das war ein Doppelgänger und es war irgendwie ein ganz lustiger Gag. Ich weiß nicht, ihr hattet den anscheinend gerade an der Angel und wir waren gerade da und dann wurde das so kombiniert. Wir waren da nicht drauf vorbereitet, aber wir fanden es alle sehr, sehr lustig. Also inhaltlich, glaube ich, hatte das jetzt gar nichts miteinander zu tun. Natürlich ist es toll, man freut sich immer, wenn man einen Preis verliehen bekommt und wenn man ihn dann noch von einer so aristokratischen Persönlichkeit bekommt, dann ist es natürlich noch viel schöner.
Ich meine, die Preisübergabe fand damals in London statt. Stimmt das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt? War das in London? Also da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Ich hätte gedacht, dass es in München war.
Vielleicht hat sich die Redaktion das auch einfach nur schön geredet. Das kann natürlich auch sein. Ich war damals nicht live dabei. Ich war 7, vielleicht davon geträumt, aber...
Warte mal eben, das ist interessant, weil ich sehe gerade, dass ich dieses T-Shirt, was ich da anhabe bei der Preisverleihung, das war so ein Giveaway von dem 1984, von der 1984-Verfilmung, die in dem Jahr war. Und die habe ich tatsächlich in London gesehen. Und ich habe das T-Shirt in der Zeit, wo wir da in London Promotion gemacht haben, angehabt. Also es kann durchaus sein, dass es tatsächlich in London war. Weil das T-Shirt habe ich, glaube ich, dann in einem Hotel liegen lassen, irgendwo in London. Haben wir wieder was rausgekriegt.
Ja, Detektivarbeit hier. Hat sich gelohnt. Sehr gut. Ich nehme an, ihr habt damals in der Zeit wahnsinnig viele Preise von allen möglichen Zeitschriften, Sendern etc. bekommen. Und es war ja eigentlich so ein bisschen von jetzt auf gleich.
Aber die Hammerschlümpfe waren die niedlichsten. Und also mit Abstand. Also das war echt ein schöner Preis, muss ich wirklich sagen. Und die Goldene Europa, die fand ich auch toll, weil die war so ästhetisch. Also die meisten Preise sind einfach so geschmacklos vom Design her und sowas. Und wie gesagt, also das alles zwischen Goldener Europa und Hammerschlumpf war nicht so toll. Aber diese beiden Extreme waren schon sehr schön.
Okay, ich höre das mit Genugtuung, denn ich muss natürlich an den Mitbewerber von Pop-Rocky damals denken. Das war die Bravo und die hatte den goldenen Otto, meine ich.
Das war so ein Indianer.
Oh, danke, dass du das
gesagt hast. Das war eine kulturelle Aneignung.
Genau. Aber den hat sie, glaube ich, auch bekommen, ne?
Also da müsste ich jetzt Bernd fragen, weiß ich jetzt gar nicht. Also wir sind da so wirklich, wie du sagst, also mit Preisen überschüttet worden. Ich weiß nur, dass unser Verhältnis mit der Bravo so ein bisschen gestört war zu der Zeit, weil ich da geheiratet habe und ich glaube, ihr wart, dass die das rausgekriegt haben und dann irgendwie eine Exklusivstory darüber hatten. Und die Bravo hatte das nicht und da waren die echt ziemlich angepisst.
Na, hätten sie besser recherchiert, dann hätten sie es vielleicht auch rausbekommen.
Ja, vor allen Dingen, sie hätten sich einfach nur ein bisschen gedulden müssen, weil die Ehe war nach 6 Wochen eigentlich schon wieder beendet. Und Also wenn sie am Ball geblieben wären, dann hätten sie zumindest den Schluss dieser Romanze irgendwie dokumentieren können.
Wie wichtig waren denn solche Magazine wie Pop Rocky oder die Mitbewerber damals dann für eure Karriere beziehungsweise für den weiteren Verlauf eurer Karriere?
Also einerseits extrem wichtig, also weil du eben da Zugang hattest zu einer Zielgruppe, die, also sagen wir mal jetzt aus Plattenfirma-Sicht irgendwie sehr zahlungskräftig war und auch irgendwie, also vielleicht auch manipulierbar war und so weiter und so fort. Von der künstlerischen Seite problematisch, weil man natürlich dann irgendwie auf dieses Teenie-Image festgelegt wurde. Extrem. Also je mehr man sich drauf eingelassen hat, umso festgelegter war man dann eben und hatte, wenn man sich als Künstler dann vielleicht weiterentwickelt und irgendwie dann andere künstlerische Ziele verfolgt, kann das irgendwie zu einem Problem werden. Also wir haben uns eigentlich damals total darauf eingelassen, einfach deswegen, weil wir es super fanden, dass sich so viele Leute interessierten. Und also ob das jetzt Teenie-Magazine oder die Frankfurter Allgemeine waren oder sowas, das, also wir fanden es einfach toll. Wir kamen irgendwie aus dem Übungskeller in Münster und auf einmal standen wir im Fokus von so einem extremen Interesse. Und das war uns noch nie vorher passiert und wir fanden das einfach super. Das war wie ein Traum.
Ihr habt damals ja bei einer der ersten Auftritte auch Norweger-Pulli verpasst bekommen als neues Outfit.
Ja.
Warum eigentlich?
Also ja, das frage ich mich bis heute. Allerdings, also es war so, dass wir diese Fotos, also wir hatten, das war die allererste Fotosession, die wir gemacht haben. Es ging darum, irgendwie für Alphaville so ein Image zu finden, also so ein optisches, unverwechselbares Image. Und der Fotograf kam mit dieser Idee an, wir könnten doch diese Norweger-Pullover tragen. Und wir waren eigentlich nicht besonders begeistert davon, nicht weil wir die Idee an sich scheiße fanden, sondern weil es irgendwie, also Haircut 100 hatten das schon gemacht, irgendwie 2 Jahre vor uns. Und wir fanden das irgendwie so ein bisschen, ja, so die übliche deutsche Tour. Man kopiert irgendwie das, was schon mal funktioniert hat bei irgendwelchen anderen. Also deswegen fanden wir es nicht gut. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass wir bei Fernsehsendungen oder so in diesen Spots und diesen Scheinwerferlicht standen und die Dinger haben wahnsinnig gekratzt und die waren halt irre warm. Und ja, es war einfach unpraktisch. Und deswegen haben wir das nach ein paar Wochen schon, haben wir die Dinger abgelegt. Aber die Idee als solche war gut, weil wir werden immer noch nach 40 Jahren darauf angesprochen, weil sich das tatsächlich selbst in dieser kurzen Zeit so eingeprägt hat ins Bewusstsein des Publikums.
Wahrscheinlich hat es sich so eingeprägt, weil ihr sie dann ganz schnell wieder abgelegt habt und dass es irgendwie eine Anekdote geworden ist, wenn du jetzt die ganze Zeit immer noch Norweger-Pulli getragen hättest.
Ja, stell dir mal vor, ich würde ja vor dir sitzen und immer noch diesen Norweger-Pullover tragen.
Ich glaube, jetzt würde ich tatsächlich mal nachfragen.
Da würde ich auch gar nicht mehr reinpassen. Also das wäre in vielerlei Hinsicht.
Das ist ja Wolle, die gibt nach.
Absurd irgendwie oder auch interessant. Also einer dieser Norweger Pullover, der befindet sich jetzt in so einem Schaukasten in Hamburg im, diese Restaurantkette?
Hard Rock?
Hard Rock Café, genau. Das ist meiner. Der von Bernd ist irgendwann mal eingelaufen. Ich glaube, er hat den irgendwie gewaschen und dann in den Wäschetrockner getan. Das soll man mit Wollpullover nicht machen. Und was aus dem von Frank geworden ist, weiß ich nicht.
Hast du zufällig schon mal in dem Café da im Hard Rock Café in Hamburg gegessen? Also ich frage mich, was ist das für ein Gefühl, wenn man irgendwo sitzt in einem Lokal und da hängen Klamotten von einem selbst als Ausstellungsstück?
Naja, es gibt halt so ein paar, es gibt auch so ein Museum für Rock- und Popmusik irgendwie da in Holland oder an der deutsch-holländischen Grenze, wo 2 Musikinstrumente, die wir damals irgendwie benutzt haben, irgendwie ein Simmons Drum Kit, ein ganz altes und oder sagen wir mal ganz frühes und irgendwie ein Korg MS-20 oder so, die wir damals halt hatten, dass sie da drin stehen und ich weiß nicht, also das hat mich nicht besonders jetzt in irgendeiner Form beschäftigt, ganz ehrlich. Mhm. Also ich saß tatsächlich mal im Hard Rock Café in Hamburg vor einiger Zeit und habe gar nicht dran gedacht. Das stimmt, ja, der Pulli hängt da.
Das spricht für dich und deine Gelassenheit, mit 40 Jahren Alphaville Ruben umzugehen, oder?
Ich bin da nicht alleine. Also wir waren alle oder sind eigentlich alle relativ entspannt, was das angeht. Irgendwie, das liegt vielleicht auch daran, weil wir aus Ostwestfalen kommen.
Okay, wir springen jetzt ein bisschen. Wir müssen gleich nochmal zurück zu den Magazinen. Aber an der Stelle, ich habe, ich glaube, es war für Sing My Song wurde, glaube ich, die Alphaville-Story produziert für Vox. Und da seid ihr begleitet worden zu Natur, Auftritt in Riga und ihr seid mit Ryanair geflogen und ihr standet da im Bus und wie mit all den anderen, die da für 20 Euro hingeflogen sind. Und ich habe mich erstens gefragt, wow, wie viele andere Bands von der Größe Alphaville gibt es, die das tun würden und nicht sagen würden, hey, Privatflieger bitte. Und zweitens, wie häufig bist du während dieser Reise oder bei vergleichbaren Reisen angesprochen worden?
Also es hängt immer davon ab, zu welchem Zeitpunkt das war. Also zum Beispiel, ob wir gerade ein Album raus haben, dann sind wir halt irgendwie in den Medien präsenter dann und wie erfolgreich dann das dann auch ist und also das ist eben ganz unterschiedlich. Also unser vorletztes Album zum Beispiel war wieder ein sehr, sehr erfolgreiches Album und da war das dann schon wieder so ein bisschen mehr wie früher, dass man irgendwie mal rausgeht, andauernd angequatscht wird von Leuten, was völlig okay ist. Und das letzte Album, was wir gemacht haben, Strange Attractor, das war ein ziemlich wagemutiges Projekt, was nicht so viele Leute vielleicht verstanden haben. Und da hielt sich das dann irgendwie in Grenzen. Aber es ist immer so, dass in dem Moment, wo du, also jetzt sind wir gerade dabei, mit Eternally Yours rauszukommen, das kommt jetzt diese Woche raus. Und wir sind natürlich irgendwie ziemlich präsent in den Medien und dann ist das so, dass man eben mehr angesprochen wird. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also ich hatte auch damals kein Problem mit, als es ganz, ganz extrem war. Ne, weil ich bin dann einfach nicht mehr in den Supermarkt gegangen.
Ich habe davon gelesen und gehört, dass du bergeweise damals Fanpost bekommen hast, hat, glaube ich, deine damalige Freundin erzählt. Wie geht man damit um, wenn man so gerade, also nicht vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht auf der Straße gewohnt hat?
Es ging von 0 auf 100. Ja, und ich kann ja genau sagen, wie man damit umgeht. Man denkt erst, Gott, diese ganzen Menschen, die einen da schreiben, Also man will denen irgendwie was wieder zurückgeben. Das ist ja so nett, dass die sich für einen interessieren. Und am Anfang habe ich immer so kleine Bilder auf die Autogrammkarten gemalt. Irgendwie, dass jede Autogrammkarte irgendwie so ein Unikat war sozusagen. Aber wenn du dann irgendwie, was weiß ich, 5.000 oder 6.000 Stück irgendwie im Wohnzimmer rumliegen hast, dann hörst du irgendwann auf mit dem Scheiß. Also unterschreibst einfach nur noch. Du verlierst dann irgendwie so ein bisschen auch deinen Idealismus, du musst dich dann eben als Musiker einfach oder als Künstler irgendwie darauf beschränken, den Leuten das eben mit dem, was du als Kunst irgendwie machst, das auf diese Art und Weise zurückzugeben. Mhm. Mit Autogrammkarten ist es dann nicht allein getan. Das muss dann eben über den normalen Weg laufen.
Ja, und eigentlich ist die Autogrammkarte ja eigentlich auch nur ein Nebeneffekt von der Kunst, auf die es eigentlich ankommt.
Ja, aber also für uns waren die Autogrammkarten eine Zeit lang irgendwie das viel Wichtigere, weil wir hatten nie Autogrammkarten bekommen vorher. Und wir fanden das natürlich total toll, Autogrammkarten zu kriegen. Also wir fanden das viel geiler, als einen Song zu schreiben. Also am Anfang zumindest. Das ist einfach das Neue oder das, was du vorher eben nicht erlebt hast. Vor allen Dingen, wenn du wirklich irgendwie aus einem mehr oder weniger aus der Gosse kommst, dann innerhalb von 6 Wochen nach Release war Big in Japan Nummer 1 in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern. Das war schon ziemlich extremer Wechsel.
Jetzt sind wir schon bei Big in Japan. Lass uns da kurz bleiben. Du hast es eben schon gesagt, in den 70ern hast du in Berlin, nachdem du aus der Bundeswehr geflogen bist, auf der Straße teilweise gelebt. Big in Japan handelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von einem Junkie-Pärchen. Wie nah warst du da selber an der Szene dran?
Ja, wir waren irgendwie ich war mit denen zusammen halt, mit diesen ganzen Leuten. Ich habe in besetzten Häusern gewohnt. Ich bin im Prinzip von Plön, da wo ich stationiert war, hab den nächsten Zug genommen, der ging nach Hannover und von Hannover ging dann einer nach Richtung Warschau und in West-Berlin haben sie mich rausgeschmissen, weil irgendwie da ging es dann in den Ostblock, da konnte ich nicht einfach so weiterfahren und dann hing ich irgendwie in West-Berlin rum und das war, das kann man mit dem heutigen Berlin überhaupt nicht vergleichen, das war ein anderer Kontinent, sowas wie Atlantis oder sowas. Es war wahrscheinlich der merkwürdigste Platz, den es überhaupt auf dem ganzen Planeten zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Also ich war damals mit mir nicht so richtig im Reinen, ich war irgendwie sehr orientierungslos und hatte mich irgendwie auch von meiner Familie losgesagt und hatte Stress mit meinem alten Herrn und so weiter und so fort und bin dann irgendwie da abgetaucht und das war wirklich so, als wenn man eine Tür hinter sich zuschlägt. Das war ja auch faktisch so, ne? Die Stadt war umgeben von Minengürteln und Schäferhunden und MG-Nestern und was weiß ich nicht allem, diese ganze politische Situation, praktisch West-Berlin mitten im Herzen des Ostblocks, im Niemandsland sozusagen. Also ich bin die ersten zwei Jahre überhaupt nicht rausgekommen. Ich habe in den ersten zwei Jahren im Prinzip in 36 gelebt. Ja, irgendwie. Ich bin nicht mal aus 36 rausgekommen. Also mit Ausnahme eben, dass man sich hin und wieder irgendwelche Drogen am Zoo besorgt hat und dann natürlich die Szene da auch mitgekriegt hat. Da ist dann eben Big in Japan draus entstanden. Also Big in Japan ist eine Line, die so viel bedeutet wie, du bist so eine Art Hochstapler. Ne? Du sagst ja, ich bin zwar kein Held hier, aber in Japan bin ich echt der Superstar. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Also wenn Leute, die Big in Japan sind im Prinzip Versager.
Wie geht's dir heute, wenn du da am Zoo vorbeikommst? Ich meine, das Klientel ist ja immer noch da.
Ist wieder da. Also sie haben ja irgendwie das Waldorf Astoria direkt daneben gesetzt, was ich irgendwie ziemlich spannende Idee finde. Und dann war das eine Zeit lang mal so, dass ich war ja immer hier von wo ich hier wohne, irgendwie mit der S-Bahn irgendwie dann öfter in den Zoo rein und kriege das natürlich mit. Und eine Zeit lang war es da relativ clean, aber die Szene ist wieder zurückgekommen, das ist ganz klar, weil das ist ein Bahnhof und Bahnhöfe sind nun mal ja, das sind wie so Malströme, die ziehen einfach die Drogenszene und die Homeless Leute irgendwie ziehen die halt an. Ne? Das ist irgendwie einfach ein Platz, wo man sich austauschen kann, wo man Drogen kaufen kann, wo du dich prostituieren kannst und so weiter und so weiter.
Und wie ist das dann, wenn du da vorbeigehst? Gibt es da Backflash an die eigene Zeit, wo man vielleicht in einer ähnlichen Situation war, oder ist das schon zu weit weg?
Also ich finde, das gehört einfach so zum Leben dazu. Das wirst du nie rauskriegen aus der Menschheit. Ne? Es wird immer solche Plätze geben. Und das ist ja jetzt nicht, dass es den nur am Bahnhof Zoo gibt, in Berlin gibt, sondern wenn du nach Paris, London, New York oder was weiß ich wo, oder Hongkong, das gibt's halt überall. Das ist nichts Besonderes. Das ist tragisch, aber es gehört einfach zum Leben dazu. Und bis jetzt hat noch kein Politiker und kein Stadtplaner irgendwie ein Mittel gefunden, dieses Problem auf eine menschliche Art und Weise zu lösen.
Was ich mich gefragt habe, ob dir die Erfahrung, die du damals gesammelt hast auf der Straße, freiwillig, unfreiwillig, mal völlig egal, aber ob das für die Bühnenkarriere später irgendwann hilfreich gewesen ist, insofern, dass du halt quasi in jeder Situation irgendwie wusstest, mit dir umzugehen und vielleicht auch mit anderen umzugehen?
Also das ist irgendwie eine völlig andere Situation. Also ich denke mal, dass die Erfahrungen, die man irgendwie macht, wenn man auf der Straße lebt, die lassen sich irgendwie im Showbusiness eigentlich nicht anwenden. Davon kann man eigentlich nicht profitieren, weil der Showbusiness ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und du kannst ja diese Dinge einfach, die du erlernst auf der Straße, die kannst du eigentlich nur in der Realität anwenden, aber nicht irgendwie in diesem Dreamland namens Showbusiness. Das ist eigentlich relativ, also wesentlich einfacher. Showbusiness ist, finde ich, eine ziemlich klare Sache. Man muss auch nicht mal misstrauisch sein oder sonst irgendwas. Man muss einfach nur einen klaren Kopf behalten bei der ganzen Sache. Dann ist es eigentlich sehr, sehr, sehr easy zu überschauen. Und das ist irgendwie dann doch eher eine Mentalitätsfrage. Und also wir haben eigentlich nie große Probleme in dieser Hinsicht gehabt, was das angeht. Also wir sind da reingerutscht und fanden es toll. Also wir haben es also von Anfang an irgendwie alles mitgenommen und und das ist bis heute so geblieben. Also das hätte ja auch keiner gedacht, dass ich irgendwie nach 40 Jahren noch hier sitze und Musiker bin. Irgendwie, das war ja eine Sache, die wir so gar nicht geplant hatten. Also
allerdings.
Wir hatten überhaupt nichts geplant. Wir wollten einfach nur Musik schreiben und auf einmal ging das, weil wir hatten diese Spielzeuge, ne? Diese digitalen. Digital waren ja noch
gar nicht. Das nicht.
Das war ja noch, ist ja noch weiter zurück. Also das waren diese ganzen Rhythmusmaschinen und die auf einmal waren die nicht mehr so teuer und wenn man irgendwie ein paar Jobs gehabt hatte, konnte man sich das eine oder andere Teil vielleicht auch kaufen oder ein Monophon Synthesizer, so kleine Sequenzer und plötzlich, ohne dass du selber eine große Ahnung von Musik hattest oder ein Instrument beherrschst, warst du in der Lage selber, also nicht nur ein glühender Fan von Musik zu sein, das waren wir natürlich, sondern auf einmal geschah dieses Wunder, dass wir das selber, unsere eigenen Ideen, die wir im Kopf hatten über Musik, irgendwie umsetzen konnten mit diesen Geräten. Und ohne diese technologische Entwicklung hätte es AlphaVille nie gegeben, weil wir hätten überhaupt keine Musik machen können. Und wir konnten ohne diese Instrumente, also praktisch in den ganzen 80ern, nichts anderes machen. Deswegen sind wir ja auch nie live aufgetreten. Also wir hatten irgendwie Angebote, Vollplayback oder sonst irgendwas zu machen. Ich kann mich da an wirklich richtig lukrative Sachen erinnern. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht, finden wir scheiße, ist nicht authentisch. Modern Talking hat es dann gemacht. Aber wir nicht.
Und wer ist noch da, wer ist nicht mehr da? So, richtige Entscheidung. Du hast ja zu Anfang deiner Karriere zumindest gesagt, dass du eigentlich von, hast du eben auch nochmal gesagt, von Musikinstrumenten relativ wenig Ahnung hast.
Gar keine. Ich das konnte kein ehrlich. Instrument spielen.
Genau, aber jetzt, wir sind heute bei dir, dürfen wir bei dir zu Hause sein und ich sehe Instrumente. Ein paar sind alt, die benutzt du wahrscheinlich nicht mehr, aber ein paar...
Doch, die werden alle benutzt, aber ich benutze die nur zum Teil. Also ich benutze da den Yamaha-Flügel und meine Frau spielt Cello.
Zusammen?
Nein.
Spielen?
Nein. Nein, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also weder auf Partnerlook noch auf zusammen in Sportclub trainieren noch zusammen Musik machen mit der Ehefrau. Das finde ich total unspannend. Und meine Frau Gott sei Dank auch.
Nochmal zu den Anfängen von AlphaVille. Ihr seid ja gestartet als, ihr wart die Nelson-Community, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gab viele verschiedene Bandnamen. Ihr seid zuerst als Forever Young, glaube ich, gestartet. Aber es gab zur Wahl standen auch noch, wenn ich das richtig gelesen habe, Melody Nelson, The Voice of the Dolphin und unter anderem Chinchilla Green und noch ein paar andere, die hatte ich mir notiert.
Dancing aber, Silhouettes.
Genau. Also wie AlphaVille entstanden ist, das wissen mittlerweile, glaube ich, die meisten Hörer, dass es auf einem Film von Jean-Luc Godard basiert. Aber wie kam es zu diesen anderen Namen?
Ja, also teilweise waren die frei erfunden, also wie Dancing Silhouettes oder Chinchilla Green, das waren einfach Wortschöpfungen, die irgendwie in einer Kombination so ein bisschen ungewöhnlich klangen. The Voice of the Dolphin war irgendwie ein Science-Fiction-Roman, den ich in der Zeit gelesen habe, der so hieß, und da ging es eben darum, mit Delfinen zu kommunizieren und die Sprache der Delfine zu verstehen, mit denen dann zu sprechen. Das war eine sehr faszinierende Geschichte, ziemlich traurige Geschichte auch. Und das fand ich irgendwie auch einen tollen Bandnamen. Und dann irgendwann kam ich dann auf Forever Young irgendwie dann als Bandname. Dann kam Bernd irgendwann an und hatte irgendwie so ein paar also Musikparts irgendwie programmiert und geschrieben. Und ich habe dann da drauf gesungen und da fiel mir dieser Name wieder ein, den ich eigentlich für die Band hatte. Dann haben wir das in dieses Stück integriert, da ist dann Forever Young draus entstanden. Und als es dann darum ging, als wir den Plattenvertrag unterschreiben mussten und uns auf irgendeinen Namen für diese Band zu einigen, kam mir das der Name Forever Young dann doch ein bisschen zu problematisch vor, weil ich dachte, naja, irgendwann sind wir vielleicht doch nicht mehr so jung. Und deswegen lassen wir es lieber und nennen uns AlphaVille. Weil ich hatte gerade diesen Film von Jean-Luc Godard gesehen auf VHS, auf einer VHS, der war ja damals schon ein alter Film. Und fand den total, auf eine Art total verrückt und eben auch so, also da wurden verschiedene Genres miteinander vermischt, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten. Film Noir mit einer Agentengeschichte und einem Science-Fiction-Aspekt noch obendrein. Und dann, also auch visuell, irgendwie wurde behauptet, dass das ist jetzt die Stadt, die heißt AlphaVille. Man konnte ganz deutlich sehen, es handelte sich um Paris. Und also es wurde einfach so, das war so eine Ready-Made-mäßige Sache. Ne? Also du nimmst einfach einen Gegenstand und sagst, nee, das ist nicht, das ist kein Pissoir, das ist eine Pfeife. Oder es ist ein, was weiß ich, ne? Also es ist einfach was anderes und die Behauptung ist einfach wichtiger als das, was das Teil materiell tatsächlich darstellt hier in diesem Universum. Also diese Idee von Ready-Made. Ja, und ich meine, diese ganzen komplexen kulturellen, historischen Zusammenhänge haben dann dazu geführt, dass wir uns AlphaVille genannt haben. Und natürlich sind wir mit diesen Ideen dann, also sagen wir mal, was die Teenie-Presse anging, nicht so richtig durchgedrungen. Also dieser Aspekt von Alphaville blieb der Öffentlichkeit lange verborgen.
Aber danke, dass du nochmal das Wort Teenie-Presse aussprichst. Das gibt die Möglichkeit, dass wir noch einmal kurz zurückspringen zu der Teenie-Presse, die dich ja zu Anfang eurer Karriere mal um schlanke 10 Jahre verjüngt hat. Ja, du warst damals 29 und es wurde geschrieben, du warst 19. Ich weiß nicht, ob Poprocky das war. Es waren bestimmt nicht Poprocky, es waren bestimmt die anderen.
Das war Bravo.
Siehste. Wie bist du damit umgegangen?
Das war mir scheißegal. Also ich sah aus wie 19. Was soll der Scheiß? Ich
meine, immer noch.
Ich bin da durch. Nee, leider nicht. Aber ich bin da. Also ich. Das gehörte irgendwie dazu, wie die ganzen Klamotten, die wir uns auf einmal da anziehen konnten. Ne? Irgendwie, wir sind da irgendwie in irgendwelche Läden rein. Da in der Uhlandstraße gab es einen abgefahrenen Laden. Und die hatten alle so, ja, ziemlich verrücktes Zeug da. Und du bist da rein und hast dich einfach irgendwie angezogen und irgendwie Sachen miteinander kombiniert und irgendwie Schulterpolster gehabt, dass du kaum noch durch die Tür gepasst hast. Und dann irgendwie, ey, guck mal hier, die Jacke, der sieht ja aus wie von dem Sänger von Spandau Ballet oder sonst irgendwas. Also das war Teil dieser ganzen Verkleidungsgeschichte und wir waren im Prinzip wie auf einem Kindergeburtstag. Ne? Und da verkleiden sich ja auch alle gerne und spielen irgendwelche Spiele oder so. Und so war das. Da war ich eigentlich fast mit 19 Jahren noch zu alt für. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
Okay, du hast dich also nie über so eine Presse geärgert, abgesehen von der Hochzeitsgeschichte, die die Bravo nicht mitbekommen hat?
Das ist Teil dieses Showbusiness. Mhm. Also was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, heutzutage gibt es ja diese also Shitstorms und diese ganzen Geschichten. Und was heißt, ich kann es verstehen, aber ich finde es wirklich sehr tragisch, dass manche Leute sich das so derartig zu Herzen nehmen, dass sie sich also deswegen vielleicht sogar umbringen oder so. Weil für mich findet das alles in so einer anderen Sphäre statt. Und das, also mir ist es wirklich offen gestanden, wenn es nett gemeint ist, freut es mich. Wenn es nicht nett gemeint ist, geht es mir irgendwie am Arsch vorbei. Weil ich kann das wirklich ausblenden alles. Wenn einer dich um 10 Jahre jünger macht, damit du besser in das, sagen wir mal, Konzept dieses Mediums irgendwie reinpasst, das war ja wahrscheinlich der Hintergrund der ganzen Sache, dann ist es ja irgendwie auch irgendwie nett gemeint. Also sagen wir mal, das ist irgendwie eine Vereinbarung zu beiderseitigem Vorteil. Und es ist eben auch eine lustige Sache. Es ist irgendwie einfach nur eine weitere Maskierung, Verkleidung oder sonst irgendwas. Also ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass wenn mich Leute lang gefragt haben, sag mal, wie alt bist du, dann habe ich gesagt, nee, ich bin 30, ich bin nicht 19. Ne, so wie wenn die Leute heute Leute fragen, sagen, du siehst aber noch relativ jung aus für dein Alter. Und ich sage, ja, aber das liegt daran, weil mein Bart und meine Haare halt gefärbt sind. Ne? Ich bin ziemlich, also mehr oder weniger weiß. Also, und das macht eine Menge aus, ne? wenn man das. Also, warum ich das mache, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin gerne 19 und ich habe gerne schwarze Haare.
Du hast auch mal gesagt, dass du als Künstler das Privileg hast, nicht erwachsen werden zu müssen.
Genau.
Aber leider wirst du trotzdem älter.
Ja, das kann man mal leider nicht. Also muss man sich irgendwie in die Realität fühlen. Du bist als Künstler ein Spieler. Du entwickelst auf eine spielerische Art und Weise bestimmte Strategien, mit denen du dann irgendwie aus dem Haus dann irgendwie Musik oder Malerei oder Romane oder sonst irgendwas entstehen. Und im besten Fall trägt das auch zu deiner eigenen Unterhaltung bei. Im schlimmsten Fall leidest du darunter. Bedauerlicherweise ist gerade der Leidensprozess der kreativste und fruchtbarste überhaupt. Also wenn man viel leidet, kann man auch viel schaffen. Wenn es einem gut geht, dann wird man halt immer ein bisschen faul.
Du musst alle Fälle wahnsinnig viel gelitten haben in deinem Leben bei dem Output.
Ja, habe ich auch. Aber das war Gott sei Dank, bevor ich anfing, ein Künstler zu werden. Also ich hatte vorher tatsächlich extreme Probleme. Also ich war sozusagen das schwarze Schaf der Familie. Ne? Und ich war auch immer eine riesen Enttäuschung irgendwie auch, also für meine Eltern, also besonders für meinen Vater, der irgendwie eine Firma hatte und natürlich wollte, dass ich da irgendwann eintrete. Und
aber du hast dich mit ihm, entschuldige, dass ich unterbreche, du hast dich mit ihm dann aber vor seinem Tod noch versöhnt, ja? Das habe ich irgendwo mit.
Wir mussten uns gar nicht versöhnen. Also mein Vater, wir sind eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir vertreten unterschiedlich in vielen Dingen unterschiedliche Standpunkte, aber aus den gleichen Gründen. Und wir mussten uns nicht besonders vertragen oder so. Wenn wir, also nach dieser, sagen wir mal, jahrelange Auseinandersetzungen, die wir miteinander geführt haben, weil wir wussten, was wir an dem anderen haben, und da braucht es jetzt keine langatmigen oder sentimentalen Entschuldigungen oder sonst irgendwas, sondern wir haben einfach aufgehört, über diese Probleme zu reden, und dann war alles gut.
Aber du hast dich ja auch mit der Kunst, wenn ich das hier richtig einordne, das ist wahrscheinlich nicht das, was du als junger Mann toll fandest, sondern das sieht alles sehr viel älter aus, was hier bei dir zu Hause rumhängt und rumsteht. Das hast du übernommen von deinen Eltern, Vater, oder ist es selbst?
Mein Vater war ein großer Kunstliebhaber und ein Sammler. Einiges weniger habe ich tatsächlich irgendwie dann übernommen, und also meine Mutter war auch sehr viel unterwegs irgendwie in also so kulturellen und antiquarischen Dingen und sowas, und klar, das sieht ja so ein bisschen, also ich meine, hat sich eine Menge angesammelt, das ist schon wahr.
Ich finde es sehr toll, und ich finde es auch sehr sympathisch, dass du dein Wohnzimmer offensichtlich nicht mit deinen goldenen Schallplatten vollgepflastert hast, was ja manche Menschen machen, die wahnsinnig erfolgreich sind, dass es jeder sieht. Oder gibt es diesen Raum auch und wir sind nur falsch abgebogen?
Nee, du bist eben, als du im Treppenhaus hochgegangen bist, dran vorbeigelaufen. Da steht so eine Truhe und da sind die alle drin. Also ich, für mich ist das jetzt nicht so ein, wie soll ich das ausdrücken? Also ich finde es schon toll, dass wir diese ganzen Schallplatten da bekommen haben. Und also ich würde die auch nicht wegschmeißen. Allerdings sind einige auch irgendwie verschütt gegangen, irgendwie bei Umzügen oder sonst irgendwas. Aber also so weggeben könnte ich die auch nicht. Aber die sind halt hin und wieder, signieren wir mal eine und schenken die irgendwie bei so einer Fanaktion oder bei irgendwelchen anderen Geschichten. Dann macht man der anderen irgendwie eine Freude mit oder so. Ansonsten liegen die hier irgendwo rum, also in irgendwelchen Truhen oder Kisten oder sonst irgendwas. Und die schleppt man halt so mit sich mit. Nee, also die einzige goldene Schallplatte, die ich selber aufgehängt habe, war die allererste für Deutschland. Und die habe ich dann irgendwann mal meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, weil die unbedingt eine haben wollte. Und dann hing die da bis zu ihrem Tod. Und jetzt ist sie wieder hier. Wisst jetzt aber nicht, wo.
Bevor die erste goldene Schallplatte von Alphaville kam, gab es ja auch die Überlegung, auf Deutsch zu singen. Ich habe Titel gehört wie Blauer Engel, Traumtänzer. Warum genau ist nochmal daraus nichts geworden?
Naja, der Grund war ziemlich einfach. Wir wollten einfach eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Also wir hätten es auch machen können, das erste Album, also sowohl mit deutschen wie auch englischen Titeln irgendwie zu bestücken. Also es gab genug deutsche Titel, die da waren, aber wie du eben sagst, die deutschen Titel waren eben Traumtänzer, Leben ohne Ende, und die englischen Titel waren Forever Young, Big in Japan und Sounds Like a Melody. Also ich meine, da musst du schon mit dem Klammerbeutel gebügelt sein, wenn du jetzt irgendwie also unbedingt sagst, nee, wir nehmen nur die deutschen Stücke. Ja, das war schon die richtige Entscheidung, die wir da getroffen haben. Allerdings, also ich bin nicht gut in richtigen Entscheidungen treffen. Die richtigen Entscheidungen haben meistens Bernd getroffen.
Ach so.
Und wir haben uns irgendwie dann darüber verständigt. Weil, also ich war zum Beispiel damals dagegen, Big in Japan mit auf das erste Album zu nehmen, weil das schon so alt war. Das war schon 3 Jahre alt und wir hatten so viel neues Zeug geschrieben. Und Bernd meinte, spinnst du? Oder als wir Forever Young geschrieben haben zum Beispiel und ich ihm das vorgesungen hatte, wie ich das also singen wollte, ne, dann habe ich noch gesagt, aber den Refrain, den singe ich dann, da arbeite ich noch dran, den machen wir ein bisschen anders dann. Und er sagt, um Gottes Willen, lass ihn bloß so, wie er ist.
Aber den allerersten Song, den ihr auf Englisch geschrieben habt, der hat nie das Licht der Welt erblickt, oder? Es war A Bubblegum Event?
Also die Geschichte ist so ein Science-Fiction-Motiv, so ein grundsätzliches Motiv. Der letzte Mensch der Welt, der letzte Mensch, der auf der Welt ist. Also er denkt, er ist der letzte Mensch. Und er ist in dieser zerstörten Stadt und blickt irgendwie über die Ebene. Und dann sieht er auf einmal, dass da noch jemand kommt. Und er überlegt sich, soll er diesen Typen da jetzt erschießen oder soll er ihn kommen lassen? Und also der Song behandelt diese Geschichte, diese Zweifel, ja, irgendwie, ob er das, was er jetzt tun soll. Ich hab die Melodien und die Sachen noch im Kopf. Ich habe immer oft darüber nachgedacht, das Stück vielleicht nochmal irgendwann zu produzieren, weil ich das komplett, also ich kann mir solche Sachen halt merken, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Das war mit Eternal Youth war es eigentlich genau das Gleiche. Wir haben das wie so eine Bugwelle vor uns hergeschoben. Also wenn du mit Synthesizern, also respektive Polyphon-Synthesizern Musik machst, dann hast du einfach von vornherein diese Nähe zu symphonischer oder orchestraler Musik, weil so ein Jupiter 8 ist im Prinzip ein Orchester in sich selbst. Also nicht nur, was die Polyphonie angeht, sondern auch was, also diese Mehrstimmigkeit, also diese Vielzahl unterschiedlicher Timbre und Stimmen und Sounds irgendwie angeht. Das verführt einen eigentlich immer dazu, irgendwie in so eine orchestrale Richtung zu gehen. Mhm. Und eben verführt dich zu Stücken, wie zum Beispiel gleich am Anfang, obwohl wir zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von Musikschreiben hatten, zu Songs wie Sounds Like a Melody und Forever Young, die ja irgendwie orchestral auch an, also von ihrem Kern her orchestral angelegt sind. Und das hat sich eigentlich in der Weiterentwicklung der Band immer weiter manifestiert, diese Nähe. Und deswegen war es jetzt nicht so ein sagen wir mal, revolutionärer Gedanke, irgendwie zu sagen, wir machen irgendwann mal ein Album, wo unser Repertoire irgendwie symphonisch interpretieren oder arrangieren. Aber es fehlte einfach die Zeit. Und es kamen immer irgendwelche anderen Sachen dazwischen, bis dann eben die Pandemie kam. Und auf einmal war Zeit da, weil wir saßen alle fest, wir waren alle isoliert, wir waren alle in Homeoffice oder was weiß ich, in irgendwelchen Isolationssituationen und hatten genug Zeit, also dieses Projekt endlich mal anzudenken und zu organisieren und es dann auch irgendwie durchzuziehen mit den Babelsbergen. Das war also der Traum, unser Traumziel, mit denen zusammen dieses Album einzuspielen. Und das da kam dann irgendwann die Zusage und haben wir gesagt, das ist die goldene Gelegenheit, jetzt machen wir das.
Und es hat ja auch fantastisch funktioniert. Also ich kenne noch nicht alles, aber zum Beispiel, du hast es gerade schon erwähnt, Sounds Like a Melody, das bläst, oder es hat mich zumindest komplett weggeblasen in der Orchesterversion. Ich habe danach dann nochmal, weil ich dachte, war das früher auch schon so gut, habe mir dann danach nochmal die Originalversion angehört und habe dann, also fand ich, gesagt, nee, also das war zwar früher auch schon gut, aber jetzt ist es also nochmal zwei Stufen darüber, weil es einfach ganz anders wirkt und sich ganz anders entfalten kann, weil viel mehr auf einmal da drin ist. Die Melodien sind die gleichen, aber die werden, es ist wie ein Auto, das kann viel höher ausgefahren werden auf einmal, hatte ich den Eindruck.
Du bist als Band, du hast irgendwie im Prinzip zwei polyphone Instrumente, eine Orgel oder ein Synthesizer, ein Klavier vielleicht und eine Gitarre, ein Bass und Schlagzeug. Und das sind die Stimmen, die halt zur Verfügung stehen. Ein Orchester besteht im Prinzip zu 99% aus monophonen Instrumenten. Das heißt, wenn du jetzt einen Song, den du eigentlich über ein Keyboard irgendwie mehrstimmig irgendwie als Akkorde spielen kannst, dann musst du das für das Orchester irgendwie total aufsplitten in alle möglichen Melodielinien. Also die Holzbläser übernehmen da untereinander dann auch teilweise unterschiedliche Melodien. Und die Blechbläser übernehmen dann eine andere Linie aus dem entsprechenden Akkord und so weiter. Es ist einfach wie wenn du so eine Silvesterrakete in den Nachthimmel schießt, dann das ist Alpha Will. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja.
Und wenn diese Silvesterrakete dann da oben explodiert und in alle Richtungen geht, das ist das Orchester. Also das ist das, was das Orchester dann mit der Musik macht. Und das war eben auch das, was wir für diese Produktion im Kopf hatten. Also es gibt grundsätzlich zwei Wege, wie man so eine Produktion machen kann. Einmal, du stellst dich als Band irgendwie vor so ein Orchester und dann dudeln die irgendwie da hinter dir her. Ne, irgendwie was uns eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, sondern wir wollten, dass durch diesen Prozess das Orchester zu einem Filter, zu dem Hauptfilter und zu einem Superstar eigentlich dieser Produktion zu machen, dass mit den Songs selber irgendwas passiert, dass sie sich verändern, dass sie auf einmal irgendwelche anderen Farbtöne und eine andere Farbskala irgendwie rauskommt und dass sie sich weiterentwickeln und irgendwie ein Potenzial irgendwie zeigen, was vielleicht vorher irgendwie eher im Verborgenen existiert hat. Und wir wussten selber nicht genau, was dann passiert. Und es war immer wieder, wir konnten das Album jetzt nicht also in Tutti, also mit dem Orchester einspielen, sondern wir haben die einzelnen Gewerke dann nach und nach eingespielt, also Holzbläser, Blechbläser zusammen. Und das war auch aus sagen wir mal, pandemiehygienischen Gründen irgendwie nicht anders möglich, weil du nicht so viele Leute irgendwie da versammeln konntest. Und in dem Moment, wo wir diese ganzen verschiedenen Sektionen dann im Mix irgendwie auf dem Mischpult liegen hatten und das dann irgendwie so allmählich hochgefahren und miteinander abgestimmt haben und dann, also wir hatten für alle Sachen MIDI-Layouts gemacht, sodass wir also wussten, was wir da tun. Ne, aber das waren eben, das kann es nicht vergleichen mit der, also allein schon, was ein Orchester für eine Dynamik hat, von leise bis nach laut und so, das ist allein schon eine Skala, die du normalerweise mit Rock oder elektronischen Instrumenten gar nicht zur Verfügung hast. Und auf einmal, also passierten da die totalen Wunder und wir saßen einfach wie, also wie stoned hinter dem Mixer und haben das gehört und dachte, das kann doch nicht wahr sein, es ist ja unglaublich, wie das jetzt klingt.
Und du hast ja alle Songs, es sind ja eigentlich schon bekannte Songs außer einem, dem titelgebenden Track, alle nochmal neu eingesungen. Ich fand es sehr beeindruckend, was für eine Stimme du immer noch hast. Du hast aber im Vorfeld zu dieser Veröffentlichung gesagt, dass du dich beim Einsingen von manchen Songs teilweise auch ein Stück weit verabschiedet hast. Wie hast du das gemeint?
Ich bin jetzt 68 und Ich bin mit meiner Stimme immer noch relativ gut aufgestellt. Das heißt, das Timbre und so, das ist alles noch da. Die Stimme hat immer noch diesen Wiedererkennungswert. Man kann mich raushören irgendwie. Das ist schon ein kleines Wunder, dass das irgendwie also in diesem Alter irgendwie noch so der Fall ist. Aber ich mache mir natürlich keine Illusion, dass es irgendwann vorbei ist. Und zwar wird es wahrscheinlich in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren vorbei sein. Dann wird meine Stimme nicht mehr so sein, wie man sie kennt. Und dann werde ich eben bestimmte Songs von Alpha vielleicht gar nicht mehr singen können. Also sei denn ich tune die um was weiß ich, um eine Quarte oder um eine Fifth irgendwie runter oder so. Ne? Das macht dann ja irgendwie auch keinen Spaß mehr. Das heißt, also wir kommen jetzt so langsam in die Zielgerade, ja. Mhm. Das ist noch nicht irgendwie das Ende, aber also für mich als Sänger, also als Musiker sehe ich da irgendwie keine Grenze. Aber als Sänger komme ich jetzt so langsam irgendwie in den Home Run. Und deswegen muss ich mir überlegen, was ich jetzt irgendwie in den nächsten Produktionen, 2, 3 Produktionen irgendwie noch irgendwie mache und dass ich die vor allen Dingen irgendwie noch hinkriege. Wir sind jetzt auch schon dabei, irgendwie ein neues Album jetzt nach Eternal Yours zu produzieren. Das wird Thunder Baby heißen und wird auch wieder komplett anders, also musikalisch gesehen irgendwie ein komplett anderes, eine komplett andere Welt sein. Aber das kann frühestens 2024 rauskommen, weil wir jetzt im kommenden Jahr mit dem Orchester diese Tour noch machen werden. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also und vor allen Dingen, wir haben, wie gesagt, bei der Produktion die Band eigentlich rausgelassen. Also wir als Band tauchen, abgesehen von ganz wenigen Overdubs und also von meiner Stimme, die nur alle Stücke neu aufgenommen wurde, tauchen wir in dieser Produktion gar nicht auf als aktive Musiker, sondern wir sind irgendwie die Taktgeber, die Regisseure sozusagen. Also wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie eine Filmproduktion, dann wären wir die Regisseure und das Orchester, die Instrumente sind die Schauspieler. Das war eben bewusst so gemacht, weil wir das Orchester eben in den Vordergrund stellen wollten. Wenn wir jetzt irgendwie auf Tour gehen, dann lassen wir uns die Chance natürlich nicht entgehen, irgendwie da als Band irgendwie mitzumachen. Bloß, wir werden uns einfach nicht vor dieses Orchester stellen wie vor so eine Tapete, sondern wir werden irgendwie die Instrumente, die von der Band kommen, irgendwie in diesen Klangkörper Orchester integrieren. Das heißt, also es wird eben dann eben Querflöten, Oboen und einen Synthesizer geben. Also der Synthesizer wird nicht irgendwie außerhalb dieses Orchesters sein, sondern es wird irgendwie ein Teil dieses Gesamtklangs werden. Das wird ziemlich interessant werden.
Mich würde interessieren, wer ist in deinen Augen Alpha Will? Also vor dem Hintergrund der verschiedenen Besetzungen der Band. Du bist das Urgestein der Urbesetzung. Jetzt in den letzten Jahren warst auch immer du das Gesicht nach draußen von Alpha Will. Wer würdest du sagen, ist Alpha Will?
Das ist immer die jeweilige Besetzung natürlich. Ich bin absoluter Teamplayer. Das heißt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie oft Bernd mir den Arsch gerettet hat mit meinen merkwürdigen Entscheidungen oder sowas. Also das heißt, die besten Sachen in meinem Leben habe ich immer zusammen mit anderen Leuten gemacht. Natürlich bin ich das Aushängeschild als, ich stehe an vorderster Front auf der Bühne da, ich bin der Leadsänger und ich mache das meiste Gequatsche, ich werde am meisten interviewt, die Leute interessieren sich am meisten für mich, warum auch immer, aber das ist eben nun mal einfach so. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich irgendwie Alpha Will bin, das bin ich nämlich nicht. Also ich bin irgendwie jemand, der also dieses Projekt oder diesen Klangkörper mit erfunden hat und wahrscheinlich würde es diese Band ohne mich auch nicht weitergeben. Das kann alles durchaus sein. Aber um Alpha Will am Leben zu erhalten, brauche ich andere Leute, also außer mir. Ne? Und zwar Leute, die irgendwie in dieses musikalische Konzept passen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich eine persönliche Beziehung und dass die eine persönliche Beziehung zu mir haben. Und das, also das war von Anfang an so. Also wir waren drei wirklich enge Freunde, als wir angefangen haben. Und dieses Moment der Freundschaft und dieser hat immer eine wesentlich größere Rolle gespielt als alles andere. Also als damals, als Frank die Band verlassen hat, haben wir nicht irgendwie einen Top-Musiker in die Band reingeholt. Wir hätten jeden kriegen können, den wir nur wollten, sondern wir haben einen von unseren Kumpels genommen und haben, das war der Ecolette dann. Ja, und das war die völlig richtige Entscheidung. Also, weil, also, sonst hätten wir uns selber am Bein abgehackt.
Und Alphaville war ja quasi auch dann ein Teil der Nelson-Community, über die wir vorhin ganz kurz schon gesprochen haben. Was mich gewundert hat zu hören, ist, dass ihr diese Community, oder das Kollektiv ist es ja eigentlich gewesen, erst 1995 aufgelöst habt. Ist das richtig?
Ja, also wir waren nicht nur ein Kollektiv, sondern wir waren ein sozialistisches Kollektiv. Die Idee war, dass wir, es gab verschiedene Gruppierungen von Künstlern, Fotografen, Maler, Musiker und die Idee war, dass also Gelder, die wir irgendwie gemeinsam dann irgendwie da erwirtschaften, wir halten uns halt selber irgendwie gegenseitig, helfen uns gegenseitig irgendwie bei unseren Vorhaben. Und dann, wenn da irgendwie Geld bei rumkommt, dann wird das halt aufgeteilt in diesem Projekt. Und das haben wir bis 1995 auch so gehalten, genauso. Und also es war auch danach dann, also die Leute verließen dann so nach und nach dieses Projekt und gingen dann irgendwie andere Wege. Es war nicht so, dass wir uns da wegen Kohle oder sowas gestritten haben. Es ging einfach nie um Kohle. Ja. Es ging nie darum, es war einfach diese Lust auf Kunst, also auf, dass du künstlerisch tätig bist, sagen wir mal so. Ob du da jetzt Kunst machst oder sowas, das ist irgendwie eine Frage, die andere Leute beantworten müssen. Aber auf alle Fälle wollten wir irgendwie künstlerisch tätig sein. Das war der große Traum. Und wir wollten eben Musiker sein, obwohl wir das gar nicht waren. Ne? Und die anderen waren es auch nicht. Die wollten Maler werden, obwohl sie es nicht waren und sowas. Das waren alles Verwirklichungen von Träumen. Mhm. Und dann dadurch, dass wir das dann zusammen angehen konnten, wurden wir dann zu Musikern, wir wurden zu Malern, wir wurden zu Fotografen und so weiter. Und das war dieser Hintergrund und das war das mächtigste Motiv eigentlich in diesem Kollektiv und dass dann auf einmal so viel Millionen und Abermillionen irgendwie von Alphaville irgendwie da rein, ja gut, was soll's? Also wenn so viel Kohle reinkommt, dann bleibt danach, wenn du es aufgeteilt hast, immer noch eine ganze Menge
übrig. Ja, absolut. Und also die Kohle, die kommt ja auch weiterhin rein, also dank zum Beispiel Jay-Z, Beyoncé und vielen anderen
Künstlern. Ja, da wollen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja, okay. Ja.
Also, du hast natürlich recht, aber das ist jetzt irgendwie, da muss sich keiner Sorgen machen um uns.
Nee, genau. Ich würde gerne noch was zu Eternal Yours fragen und vielleicht auch zu einem der Titel, die nicht so wahnsinnig im Fokus der Fangemeinde stehen. Ich fand das ganz schön, die Anekdote, die du im Vorfeld der Veröffentlichung gebracht hast zu A Victory of Love, dass der Song entstanden ist, als ihr im Cabrio um die Goldelse hier in Berlin mehrmals drumherum gefahren seid, mit Zigaretten und Freunden, was noch alles dazugehört. Was ich mich gefragt habe, wie viele Umrundungen muss es gegeben haben, bis dieser Song in deinem Kopf fertig war?
Also ich habe keine Ahnung, wie oft wir da rumgekurvt sind. Also wir waren alle komplett stoned. Also und okay. Es gab keine, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Ampeln da auf dem großen Stern da. Du konntest also tatsächlich die ganze Zeit immer rumfahren. Und es war nicht viel los. Es waren, glaube ich, Sommerferien oder irgendwie sowas. Also es war überhaupt nichts los in der Stadt. Zu dem Zeitpunkt war, wir reden hier von West-Berlin. Das heißt, im Sommer war die Stadt ausgestorben. Ja. Also es gab den Tourismus gab es nicht und die Leute, die Ferien hatten oder Urlaub, die waren alle weg. Ne? Ja. Das heißt, die Stadt war wirklich ja wie eine Geisterstadt im Sommer. Es war toll. Ja, wir sind da immer drum. Und wenn du den Text liest von Victory of Love, dann ist es eine 1:1 Beschreibung von dem, was da passiert. Also wir sind immer drum rumgefahren und das war so ein blauer Himmel und es war alles so schön und diese Zentrifugalkraft und dann dieser goldene Engel da oben und so weiter und so weiter. Manchmal sagen die Leute, ja, was ist denn das für eine Frau, die du da besingst? Das muss ja eine ganz tolle Frau sein. Und ich sage, ja, das ist die goldene Siegesgöttin, die da auf dieser Säule steht.
Klingt nach einem guten Moment der Alphaville-Historie. Noch eine andere Erinnerung, die du mit Alphaville verbindest, wo du sagen würdest, es ist eines deiner Lieblings-Alphaville-Momente, besonderer Auftritt, Preisverleihung, Fankontakt.
Der allererste Live-Auftritt, den wir gemacht haben, das ist auch wieder mal so typisch Alphaville, geschah auf einer Einladung von der deutschen Botschaft in Beirut. Und das war irgendwie 5 oder 6 Monate nach dem Bürgerkrieg 1993. Und wir hatten geprobt und wussten eigentlich noch nicht genau, wo wir jetzt irgendwie spielen sollten. Und dann, gab nur so vage Pläne und ein paar Angebote, aber wir hatten erstmal die Band zusammengestellt. Und dann kam diese Einladung von der deutschen Botschaft und wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich eine interessante Möglichkeit irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde, so aus dem blauen Dunst heraus, ohne irgendwelche Sicherheitsgarantien in so eine Region zu fahren. Aber damals, wir haben das einfach gemacht. Wir sind dann dahin, der Flughafen war oder ist immer noch wahrscheinlich im Süden von Beirut. Du fährst dann irgendwie, wir fuhren dann durch dieses ganze muslimischen Viertel, also wir waren begleitet von mehreren gepanzerten Fahrzeugen. Und sind dann irgendwie durch diese Landschaft, durch diese zerstörte Stadt gefahren, die also so aussah wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sich das vorstellen. Und dann fährt man, also die Stadt ist an so einem Abhang und da ist dann so eine Felsnase, die praktisch den nördlichen Teil von dem südlichen Teil abtrennt. Da muss man durch so einen Tunnel durch und dann müssen wir in den nördlichen Teil, ist der christlich geprägte Teil. Da war nicht so viel kaputt. Und da sind wir dann auf dem Gelände der amerikanischen Universität da aufgetreten. Und dieses Konzert will ich mein Leben lang nicht vergessen, weil das war so unglaublich intensiv. Die Leute waren so happy nach diesen katastrophalen Zeiten, die durchgemacht hatten. Also wir waren, glaube ich, der erste internationale Act, der dann wieder aufgetreten ist. Und ein paar Wochen später ist, glaube ich, Phil Collins dann aufgetreten und dann irgendwie ein paar Monate später dann auch tatsächlich Madonna. Aber wir waren, glaube ich, die Ersten, die da gespielt haben. Und das war, also da war so eine Connection zwischen uns und dem Publikum, gleich beim ersten Mal, das war unser erster richtiger Live-Auftritt, weil wir also zum ersten Mal irgendwie einfach gut genug waren, um irgendwie live spielen zu können. Und das war einfach ein unfassbar intensiver Moment. Das schwingt immer noch heute mit. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, auf irgendeine Bühne gehe, schwingt das irgendwie mit und beschwingt mich und inspiriert mich. Und also macht es irgendwie sinnvoll, dass ich es tue. Dass ich da irgendwie auf die Bühne gehe, weil ich immer so ein Stück von diesem Moment da in Beirut irgendwie mitnehme und ihn in mir trage seitdem. Und der wird auch nicht, das wird nie vergehen, das wird immer so sein. Also ich kann es wirklich nur sehr schlecht erklären, was das ist, aber es ist ein unheimlich beseelender Moment gewesen.
Marian, vielen Dank. Ich hoffe auf ähnliche, vielleicht nicht ganz so gut, aber ähnliche Momente während der Eternally Yours Tour 2023. Alle Infos in den Shownotes. Du heißt ja eigentlich gar nicht Marian. Wer darf dich denn heute noch Hartwig nennen?
Alle. Allerdings die Leute, die in der Regel tun, dass die Leute vor 1984 und die nach 1984 sagen Marian. Aber ich mache da auch aus dieser Sache irgendwie kein Geheimnis. Das war eben auch eine goldene Gelegenheit irgendwie. Auf einmal hatte ich als Künstler, als Musiker die Gelegenheit oder irgendwie das Recht, mir einen Künstlernamen zuzulegen. Und das war eben was, genau das gleiche wie mit 19 Jahre alt und Klamotten kaufen und so. Das waren eben irgendwie einfach alles so spielerische Sachen, die man irgendwie machen konnte und mit denen man sich irgendwie anziehen konnte. Ne? Und so ein Name ist, der war damals ausgedacht. Das hat natürlich auch Gründe, weshalb ich irgendwie diesen Namen so gewählt habe. Aber mittlerweile ist das eben tatsächlich mein wirklicher Name. Also jedenfalls genauso wirklich wie Hartwig Schierbaum.
Marian, vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Das ist sie also gewesen, die erste Folge des Poprocky Podcasts. Wie hat's euch gefallen? Wen soll ich hier als nächstes interviewen? Schickt mir eure Anregungen an christian@poprocky.net und wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr uns abonniert. Bis bald!